Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. In Großbritannien, da ticken die Uhren und zwar laut und vernehmlich. Ende Oktober werde man die EU verlassen, ob dann ein Austrittsvertrag vorliegt oder nicht. Das wird Premierminister Boris Johnson nicht müde zu betonen, der das Unterhaus in der kommenden Woche in den verlängerten Zwangsurlaub versetzt. Teile der Opposition wollen nicht tatenlos zuschauen und wollen ein Gesetz einbringen, das eine Verschiebung des Brexit vorsieht, sollte bis Mitte Oktober keine Einigung mit der EU erzielt werden. Johnson drohte in dem Fall bereits indirekt mit Neuwahlen und mit der internen Drohung, Abweichler würden aus der Fraktion verbannt. Showdown in London, das Unterhaus ist am Nachmittag bereits zusammengetreten. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem berichten wir über die Vorstellung der Union zum Klimaschutz. Das Verkehrsministerium erhebt Vorwürfe gegen seinen Vertragspartner bei der gescheiterten Pkw-Maut und die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Walfisch erhält den deutschen Nationalpreis. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel Kurzer Prozess, dauern unsere Strafverfahren zu lange? Normalerweise bestimmt die Regierung die Tagesordnung des britischen Unterhauses und da standen heute Themen wie Inneres, Finanzen und Bildung auf dem Programm. Auch über Geschlechtergleichberechtigung sollte das Parlament debattieren. Die Opposition aber hat nur noch diese Woche Zeit, um ein Anti-No-Deal-Gesetz auf den Weg zu bringen, müsste zuvor aber die Tagesordnung an sich reißen. Friedbert Meurer in London, was zeichnet sich da bei der Sitzung, die derzeit schon läuft, ab im Unterhaus? Über was genau werden die Parlamentarier heute zu entscheiden haben?
Es gibt einen Eilantrag, diese besagte Tagesordnung zu ändern. Die Opposition will die Machtverhältnisse für ein, zwei Tage umstülpen. Nicht die Regierung entscheidet, was beschlossen und abgestimmt wird, sondern die Opposition. 3 Stunden lang wird heute Abend debattiert. Wir erwarten gegen etwa 23 Uhr das Ergebnis der Abstimmung darüber, über die Tagesordnung, ob sie verändert wird. Wenn es eine Mehrheit gibt, ist das ein sehr starker Indikator dafür, dass dann morgen, wenn es um das Gesetz gegen einen No-Deal geht, es auch eine Mehrheit geben wird. Und Boris Johnson hat heute ganz klar gemacht, er glaubt, diejenigen, die jetzt No-Deal verhindern wollen, die wollen doch im Prinzip den Brexit verhindern.
The sad truth is there are many members in this house who simply want to block Brexit. And that's the truth. And they're using the discussion of a so-called No-Deal Brexit to conceal their real intentions.
Also wie auch immer, es wird jetzt darauf ankommen, wie diese Abstimmung ausgeht. Wohl knapp, die meisten tippen darauf, die Opposition wird die Abstimmung gewinnen.
Am Nachmittag meldeten die Agenturen jetzt als Eilmeldung, durch einen Fraktionswechsel habe Johnson seine Parlamentsmehrheit verloren. Philip Lee, so heißt der Mann, der trat zu den Liberaldemokraten über. Was bedeutet das für Johnson?
Numerisch bedeutet das, dass jetzt die Opposition die Mehrheit der Sitze im Unterhaus hat, nämlich 320. Und die Regierung, bestehend aus Konservativen und der nordirischen DUP, die die konservative Regierung toleriert, nur noch 319. Also der knappe Vorsprung hat sich jetzt sogar umgedreht. Boris Johnson hat keine Mehrheit mehr im Unterhaus. Man sah heute, wie Philip Lee, während Boris Johnson sprach, im Unterhaus aufstand, ein paar Reihen hochgegangen ist und sich zu den Liberaldemokraten gesetzt hat. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Mehrheit für die Opposition heute Abend geben wird und dass wir wohl auf Neuwahlen zusteuern.
Mhm. Boris Johnson hat ja intern bereits gedroht, Abweichler würden aus der Tory-Fraktion verbannt und würden bei kommenden Wahlen nicht mehr aufgestellt. Wie kommt das bei den sogenannten Rebellen, die sich bisher geoutet haben, an?
Sie können sich vorstellen, dass das die blanke Wut hervorruft. Einige wechseln eben die Fronten zu den Liberaldemokraten. Andere, teilweise prominente Abgeordnete, die Minister waren und Ähnliches, haben gesagt, ich höre auf, ich mache überhaupt keine Politik mehr, ich tue mir das nicht mehr an. Andere wie Philip Hammond, der ehemalige Schatzler, der so etwas als Wortführer der Rebellen gibt, will eisern dagegenhalten und sich nicht bei den Konservativen rausschmeißen lassen.
I don't believe they do, and they would certainly be the fight of a lifetime if they tried to. This is my party. I've been a member of this party for 45 years.
Das ist die Partei seit 45 Jahren. Der Kampf seines Lebens, den kündigt er an. Also das kann im schlimmsten Fall zu so etwas führen wie einer Spaltung der konservativen Partei.
Boris Johnson hat sich ja gestern Abend schon hingestellt und hat gesagt, ich will keine Neuwahlen und ihr wollt ja auch keine Neuwahlen. Das war allerdings als unverhohlene Drohung durchaus zu verstehen. Hat er denn keine Angst vor Neuwahlen? Denn bisher hieß es ja immer, die Brexit-Partei, die würde den Konservativen jede Menge Stimmen und Mandate auch wegnehmen. Gilt das jetzt nicht mehr?
Ich vermute, dass von Anfang an die Taktik des Boris Johnson gewesen ist, auf Neuwahlen hinzusteuern. Er tut alles, um die Brexit-Partei von Nigel Farage klein zu halten, indem er nämlich alle Forderungen von Nigel Farage übernimmt. Ich bin bereit zu einem No-Deal. Ich suspendiere das Parlament für einige Sitzungstage. Er macht all das, was Farage gefordert hat. Er will es jetzt wissen. Er ist, wenn man so will, paradoxerweise, hat zwar keine Mehrheit mehr, aber doch irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen, bevor das jetzt in den kommenden Monaten runtergehen könnte, setzt er die Wahlen für den 14. Oktober an, wenn denn Labour mitspielt. Und dann weiß auch noch niemand, was denn passieren würde ab dem 1. November, wenn Großbritannien ohne einen Vertrag, die EU verlässt. Also vielleicht ist der Termin mit dem 14. Oktober doch nicht so ungünstig für ihn. Und vieles deutet darauf hin, Boris Johnson ist völlig im Wahlkampfmodus.
Wir werden das weiter beobachten. Schönen Dank nach London an Fried Bettmeurer. 17,5% in Sachsen, 23,5% in Brandenburg. Am zweiten Tag nach den Landtagswahlen im Osten haben sich viele bereits an die Rekordergebnisse der AfD gewöhnt. Und trotzdem bleiben Fragen unbeantwortet. Wie ist der Erfolg der Rechtspopulisten zu erklären zum Beispiel? Und wie können wir ihm beikommen? Fragen sich die Spitzen der anderen Parteien. Panayotis Gavrilis fasst zusammen.
Für die scheidende Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sarah Wagenknecht, ist klar, ihre Partei ist mitverantwortlich für das starke Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen. Wagenknecht beklagt, man hätte sich von früheren Wählern entfremdet und es so der AfD leicht gemacht, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Linke musste sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen hohe Verluste hinnehmen und erreichte aus ihrer Sicht nur knapp über 10%, während die AfD mit mehr als doppelt so vielen Prozentpunkten zweitstärkste Kraft wurde. Wagenknecht bemängelt angesichts dieser Ergebnisse eine wachsende Distanz zu der Lebenswelt der Menschen. Das zeige sich auch im Umgang mit AfD-Wählern, die, so Wagenknecht, gern pauschal als Rassisten beschimpft würden, obwohl viele von ihnen früher links gewählt hätten. Ein Weiter-so, das sei kein Angebot, fügt der andere linken Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch in der ARD hinzu.
Es geht um grundsätzliche strategische Fragen, die im Übrigen auch nicht nur die Linke in Deutschland betrifft, sondern die darüber hinausgeht. Da braucht es Antworten, da müssen wir auch jetzt ran.
Bartsch weiß, Ende Oktober steht mit der Thüringenwahl wohl die größte Bewährungsprobe für die Linken an, denn sie stellt dort mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten.
Ja, offensichtlich ist es so, dass Menschen uns als zu etabliert sehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir in drei Ländern Regierungsverantwortung tragen, dass wir Bürgermeister und Oberbürgermeister stellen. Wir müssen deutlicher machen, dass wir Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen sind. Das ist schnell ausgesprochen. Das aber praktisch zu leben, das ist die Aufgabe. Und da müssen wir jetzt auch mal dahin hören, wo viele gekämpft haben, viele verloren haben.
Stärker hinhören, auf die AfD-Wählerinnen und Wähler zugehen, dafür plädiert auch ein ganz anderer, nämlich Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Vorsitzender. Es werde nicht ausreichen, die AfD nur auszugrenzen und zu denunzieren, so Kubicki in der Passauer Neuen Presse. Die AfD arbeite an der Überwindung demokratischer Prinzipien, sagt hingegen Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker kandidiert gemeinsam mit Nina Scheer für den Parteivorsitz. Er sieht eine Mitverantwortung der schwarz-roten Koalition am Erfolg der AfD und will am liebsten raus aus der GroKo.
Die Große Koalition führt nicht dazu, dass wir die Verfestigung, ja möglicherweise sogar den Aufstieg der AfD in Deutschland verhindern können. Das ist ein sehr hoher Preis für die Demokratie.
Für die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gilt im Umgang mit der AfD nach wie vor der Kurs
der klaren Abgrenzung zur AfD. Und deswegen gilt auch weiter der Beschluss, dass es mit der AfD keine Regierung geben wird.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime warnt indes davor, in AfD-Anhängerinnen und Anhängern besorgte Bürger zu sehen. Ayman Masiek sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, diese, also die Wähler, wüssten ganz genau, so Masiek, dass sie mit ihrer Stimme Rechtsextremisten zu sitzen in den Parlamenten verhelfen würden. Die AfD weist diesen Vorwurf zurück.
Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Panayotis Gavrilis. Wir brauchen einen großen Wurf in der Klimapolitik, wenn wir als Regierung weiter eine Berechtigung haben wollen, das Land zu führen. Das meinte Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD gestern in Reaktion auf die Landtagswahlen. Im September will sich das sogenannte Klimakabinett auf die wichtigsten Punkte einigen. In Vorbereitung darauf veranstaltete die CDU heute ein Werkstattgespräch zum Thema. Mehr dazu von Barbara Schmidt-Matern.
Erst einmal gab es am frühen Abend Lob von der Chefin. Die Koalition habe den Sommer über durchgearbeitet, um beim Klimaschutz voranzukommen, lobt die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende der CDU-Werkstattgespräche zum Klima.
Das zeigt, dass das Thema Bewahrung der Schöpfung, das Thema Klimaschutz eben kein exklusives Thema der Grünen ist, sondern eines, das tief in unserer eigenen DNA verwurzelt ist.
Damit macht Kramp-Karrenbauer klar, dass es am Ende dieses langen Arbeitstages nicht allein um die Sache, sondern auch um das Profil der CDU geht. Noch am Morgen hatte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Christdemokraten vorgeworfen, Zitat, im Klimakoma zu liegen. So drastisch würde Wolfgang Schäuble das nie ausdrücken, aber auch er ist unzufrieden mit der Klimapolitik seiner Partei.
Mit der Ökologie werden wir die nächste Bundestagswahl nicht gewinnen. Ohne Ökologie werden wir sie verlieren. Das hat Peter Hinze vor 25 Jahren gesagt.
Dass Schäuble so tief in die Mottenkiste greift und den ehemaligen CDU-Generalsekretär zitiert, lässt tief blicken. Gleich zu Beginn der Klimawerkstatt fordert der Bundestagspräsident seine Partei am Morgen auf, anstelle von allzu viel Perfektionismus lieber Lösungen zu suchen. Oder, wie Schäuble es englisch-badisch ausdrückt,
also second best ist allemal besser als nothing.
Den ganzen Tag über kursieren Papiere und Vorschläge, denn parallel zur CDU-Tagung berät auch die CSU über neue Klimaschutzkonzepte. Beide Schwesterparteien halten die schnelle Einführung eines CO2-Preises vor allem für Autofahrer, Mieter und Häuslebesitzer für möglich, und zwar im Rahmen eines nationalen Emissionshandels. Im Gegenzug soll es allerdings Entlastungen geben, etwa bei der Pendlerpauschale oder beim Strompreis.
Die Vorschläge, die wir gemacht haben, entsprechen sowohl mit dem Emissionshandel als auch mit den flankierenden wichtigen Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes Anreize geben, Unterstützung, finanzielle Förderung zu geben. Das sehe ich eine große Übereinstimmung mit der CDU.
Erklärt ein aufgekratzter CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Nachmittag im ARD-Fernsehen. Dass Dobrindt explizit auch über eine zusätzliche Steuer auf Flugtickets zu Dumpingpreisen nachdenkt, kommt bei der Schwesterpartei allerdings nicht gut an.
Ich glaube, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht den Bogen überspannen. Ich denke, der Flugverkehr an sich ist in Deutschland schon sehr, sehr stark belastet. Wir haben eine Flugverkehrsabgabe. Auch der innereuropäische Flugverkehr ist im CO2-Handel mit integriert.
So drückt Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, demonstrativ auf die Bremse. Am gleichen Tag, an dem seine Partei beim Werkstattgespräch über mehr Maßnahmen für den Klimaschutz nachdenkt. Auch deshalb stellt die Opposition die Ambitionen der Koalitionsparteien in Frage. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, nimmt besonders die CSU ins Visier.
Wie glaubwürdig das ist, das werden wir an der Praxis sehen. Fakt ist, offensichtlich gibt es Sorgen in Bayern, dass die CSU ihre Macht verlieren kann.
Nach den Verlusten von CDU und SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg steigt jetzt erkennbar der Druck in der Bundesregierung, beim Klimaschutz voranzukommen. Die Uhr läuft bis zum 20. September. Dann will das sogenannte Klimakabinett unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel konkrete Maßnahmen zur Einsparung klimaschädlicher Gase vorlegen.
Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, er ist derzeit in der Defensive, weil sein Haus Verträge mit den Betreibern des ursprünglich geplanten Pkw-Mautsystems geschlossen hatte, ohne ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu abzuwarten. Doch das bekam bekanntlich zu dem Schluss, dass die Maut in der geplanten Form rechtswidrig sei. Die geschlossenen Verträge aber, die haben womöglich millionenschwere Entschädigungen zur Folge. Das Ministerium wirft dem Betreiber aber jetzt seinerseits versuchte Schädigung vor. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Wie teuer wird das Scheitern der Pkw-Maut für den Steuerzahler? Diese Frage ist noch nicht geklärt und ein Bericht der Süddeutschen Zeitung weist heute darauf hin, dass es noch teurer werden könnte als bisher angenommen. Denn laut diesem Bericht sollen die Mautbetreiber noch kurz nach dem EuGH-Urteil Aufträge im Wert von 576 Millionen Euro vergeben haben. Der Vorwurf steht nun im Raum, dass die Betreiberfirmen mit den neuen Verträgen ihre Ansprüche gegen den Bund und damit gegen den Steuerzahler nachträglich erhöhen wollten. Es geht um das Berliner Unternehmen Autoticket, das im Namen der Gesellschafter Kapsch und CTS das Mautsystem einführen sollte, indem es die Mautbescheide verschickt und die Technik für den Vignettenkauf stellt. Aus den ehemaligen Partnern beim Mautbetrieb werden jetzt Konkurrenten mit unterschiedlichen Darstellungen zum süddeutschen Bericht. Das Verkehrsministerium auf der einen Seite hat am Vormittag auf Nachfrage des Hauptstadtstudios schriftlich die neuen Vorwürfe bestätigt. Das Haus von Verkehrsminister Andrea Scheuer von der CSU spricht sogar von 8 Verträgen und erhebt neue Vorwürfe gegen die Mautbetreiber. Die Verträge
bezogen sich auf Leistungen, die nach Kündigungen des Betreibervertrags durch den Bund offensichtlich gegenstandslos waren. Diese Verträge wurden ohne die erforderliche vorherige Zustimmung des Bundes abgeschlossen und dienten allein dem Zweck, nachträglich und erstmals unberechtigte Entschädigungsforderungen gegen den Bund richten zu können.
Die Firma Autoticket hingegen, gegen die sich die Vorwürfe richten, antwortet per Mail Folgendes auf eine Anfrage des Deutschlandradios.
Die Vorwürfe des Bundes sind nicht neu und entbehren nach wie vor jeglicher Grundlage. Die genannten Verträge beziehen sich auf Leistungen, die schon in unserem finalen und schließlich bezuschlagten Angebot detailliert benannt waren.
Der liberale Verkehrspolitiker, der Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic, hat, ähnlich wie die Betreiber, Zweifel an der Darstellung des Verkehrsministeriums der nachträglichen Vergabe der Unteraufträge.
Da wird jetzt meines Erachtens ein falscher Eindruck absichtlich erweckt, dass jetzt alle Aufträge auf einmal vom Himmel runtergefallen sind und nach der Kündigung durch den EuGH quasi gemacht wurden. Also die sind mit Sicherheit schon im Januar im Einklang mit dem Bund losgegangen.
Der eigentliche Vertrag mit den Mautbetreibern wurde Ende 2018 unterschrieben. Es ging um ein Volumen von 12 Milliarden Euro über 12 Jahre, die an die Betreiber fließen sollten. Am 18. Juni entschied jedoch der Europäische Gerichtshof, dass die geplante Pkw-Maut nicht europarechtskonform ist. Ein Preisschild hat das Scheitern der Maut schon jetzt, denn der Bund hat bereits 53 Millionen Euro ausgegeben für Planungsstellen und externe Beratung. Bis Ende 2019 könnte die Summe noch steigen. Das größte Kostenrisiko liegt jedoch in den Strafzahlungen an die Unternehmen. Bislang steht noch nicht fest, wie viel Geld die Betreiberfirmen nach der Kündigung der Verträge durch Scheuer fordern. Beobachter sprechen von möglichen Summen zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Das könnte nach den neu aufgetauchten Verträgen noch teurer werden. Zentral ist dabei auch die Frage der Kündigungsgründe, die das Ministerium gegenüber den Mautbetreibern angeführt hat. Das Verkehrsministerium begründet das Aus für die Betreiberfirmen nicht nur mit dem EuGH-Urteil, sondern auch mit schlechten Leistungen der Betreiberfirmen. An dieser Darstellung gab es bereits in der vergangenen Woche Zweifel. Es geht also um viel Geld und viele offene Fragen. Der liberale Verkehrspolitiker Oliver Luksic hat deshalb Ende August einen Untersuchungsausschuss gefordert.
Wir haben hierzu auch einen Entwurf gemacht über den Gegenstand. Wir sind jetzt in Diskussion mit den Oppositionsfraktionen und ich gehe davon aus, dass im Herbst dieser Untersuchungsausschuss eingesetzt werden kann.
Bei der Pkw-Maut scheinen wieder neue Fragen auf. Der Bericht aus Berlin war das von Nadine Lindner. Seit gestern haben in Hongkong wieder die Schulen und die Universitäten geöffnet. Tausende nutzten die Gelegenheiten zum neuerlichen Protest. Und das wiederum nutzte Peking zu einer unmissverständlichen Warnung. Mehr dazu von Axel Dorloff.
Fast 90 Minuten hat sich der Staatsrat in Peking zur Situation in Hongkong geäußert. So ausführlich wie noch nie seit Beginn der Proteste vor rund 3 Monaten. Xu Luying ist Sprecherin des Büros für die Angelegenheiten Hongkongs und Makaos, der Zentralregierung in Peking.
Die Zentralregierung wird niemals zulassen, dass das Chaos in Hongkong auf unbestimmte Zeit anhält. Wenn sich die Lage in Hongkong weiter verschlechtert und es zu einem Chaos kommt, das von der Regierung der Sonderverwaltungsregion nicht kontrolliert werden kann und das die Souveränität und Sicherheit des ganzen Landes gefährdet, dann wird die Zentralregierung nicht untätig bleiben.
Was Peking damit meint, unter bestimmten Voraussetzungen ist das Eingreifen des chinesischen Militärs nötig und außerdem legal, auch im Rahmen des Hongkonger Grundgesetzes. Die Sonderverwaltungsregion Hongkong könne die Zentralregierung nicht nur um Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bitten, sondern
Artikel 18 des Hongkonger Grundgesetzes sieht vor, dass der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses über den Eintritt der Sonderverwaltungsregion in den Notfallzustand entscheiden kann, wenn es zu Unruhen kommt, die nicht von der Hongkonger Regierung kontrolliert werden können. Sollten diese Unruhen die nationale Einheit und Sicherheit bedrohen, dann kann die Zentralregierung den Befehl ausgeben, Recht und Ordnung in Hongkong wiederherzustellen.
Was nichts anderes heißt, als dass die chinesische Volksbefreiungsarmee in Hongkong eingreifen darf. So offen und so klar hat die chinesische Regierung das bislang nicht formuliert. Die Situation in Hongkong habe sich aber auf besorgniserregende Weise zugespitzt. Es sei derzeit ein kritischer Moment für das Motto »Ein Land, zwei Systeme«. Yang Guang, der Sprecher des Büros für die Angelegenheiten Hongkongs und Macaus der Zentralregierung in Peking, trug außerdem einen Frontalangriff gegen den Westen vor.
Ich möchte diese westlichen Herren warnen, dass Hongkong Chinas Hongkong ist und dass sich das Ausland niemals in Hongkonger Angelegenheiten einmischen darf. Ihre Tricks waren an anderen Orten der Welt vielleicht erfolgreich, aber in Hongkong und auf chinesischem Grund und Boden funktionieren diese Tricks nicht. Das ist nur Ihr Traum. Wachen Sie auf.
Gemeint ist unter anderem die Erklärung der G7-Staaten zu Hongkong von vor einer Woche. Darin wurde an die Autonomierechte Hongkongs erinnert und ein Ende der Gewalt gefordert. Am Freitag reist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Staatsbesuch nach China. Das Thema Hongkong hat dabei besondere Brisanz. Erst am Wochenende hatten sich Demonstranten und Sicherheitskräfte einige der bislang schwersten Zusammenstöße geliefert. Seit Beginn der Proteste in Hongkong vor mehr als 3 Monaten kam es zu rund 900 Festnahmen. Viele Hongkonger fürchten den zunehmenden Einfluss Chinas und die Aushöhlung ihrer Freiheitsrechte. Eins scheint aber vorerst vom Tisch. Nach den jüngsten Spekulationen über einen möglichen Rücktritt der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat die Regierung in Peking ihr heute mehrfach und auffällig den Rücken gestärkt.
Aus Peking war das der Bericht von Axel Dorloff. Millionen Amerikaner warten gebannt darauf, dass Hurricane Dorian auf die Südostküste auftrifft. Doch immer noch befindet er sich über den Bahamas und hat dort gewaltige Schäden angerichtet. Mittlerweile haben die Behörden den Wirbelsturm auf die Kategorie 2 heruntergestuft. Die Angst aber, sie bleibt. Sarah Zerback.
Das eigene Dach über dem Kopf einfach weggerissen. Jetta Clevy kann es noch gar nicht fassen. Geschockt und verzweifelt steht sie auf dem Haus ihrer Nachbarn in der kleinen Ortschaft Marsh Harbor und filmt die braunen Wassermassen, die sie umgeben. Streamt das Video live auf Facebook.
Please pray for us, please pray for us, everyone, please pray for us.
Bitte betet für uns, bitte betet alle für uns. Ich und mein Baby, wir sind hier alle eingeschlossen. Mein Baby ist erst 4 Monate alt. Wir stehen hier oben, manche haben es versucht, auf die andere Seite zu schaffen, aber das Wasser hat sie einfach weggerissen. Manche haben es nicht geschafft. Wie viele Menschen den Rekordsturm auf den Bahamas nicht überlebt haben, wie viele verletzt wurden, ist schwer zu sagen. Weite Teile der mehr als 700 Inseln sind stark verwüstet, ohne Strom und die Kommunikationsnetze sind überlastet oder gleich ganz zusammengebrochen. Das macht es für die Behörden schwer, sich einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu verschaffen und für Ersthelfer in die betroffenen Gebiete vorzudringen. Neben der örtlichen Armee ist auch die US-Küstenwache im Einsatz. Kommandant Eric Jones beschreibt gegenüber dem Fernsehsender CNN die Notlage. Die Zustände sind absolut katastrophal. Wir versuchen, unsere Rettungskräfte auf den Bahamas natürlich so nah wie möglich heranzubringen. Aber es ist im Moment kein Durchkommen, wie sehr wir uns auch anstrengen. Bis zu 13.000 Häuser wurden schwer beschädigt oder ganz zerstört. Durch die Überschwemmungen wurden viele Trinkwasserquellen verunreinigt. Was Dorian auf den Bahamas anrichtet, wird auch im nahegelegenen Florida genau verfolgt. Seit Tagen gilt dort der Notstand. Anwohner sind aufgerufen, Vorräte anzulegen, ihre Häuser zu sichern und vor allem sich selbst in Sicherheit zu bringen. Zwar hat der Hurricane seinen Kurs ein weiteres Mal leicht verändert, Entwarnung gibt es aber nicht. Linda Hudson, die Bürgermeisterin der Küstenstadt Fort Pierce.
I am concerned that people will not take it seriously still. Ich mache mir Sorgen, dass manche Menschen die Sache noch immer nicht ernst nehmen. Auch wenn es für uns gerade besser aussieht, wird das trotzdem ernsthafte Auswirkungen auf die Region haben. Mit starken Winden, starken Flutwellen und Überschwemmungen. Und deshalb möchten wir, dass die Menschen so lange in ihren Häusern bleiben, bis alles vorbei ist. In South Carolina reicht den Behörden das nicht mehr. Dort gelten seit gestern Mittag Zwangsevakuierungen. Rund 800.000 Menschen in Küstennähe mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Um nah dran zu sein in der Stunde der Not, hat der US-Präsident seinen Besuch in Polen an diesem Wochenende abgesagt und sich stattdessen von den Einsatzkräften briefen lassen, mehrfach auch beim Golfspielen. Davon wollte er sich von Dorian dann nicht abhalten lassen.
Aus Washington war das Sarah Zerbak. Vor genau 15 Jahren stand eine russische Stadt im Fokus der Öffentlichkeit, von der vorher wohl kaum jemand gehört hatte, Beslan. Nämlich Terroristen aus dem Nordkaukasus hatten eine Schule überfallen und über 1000 Geiseln genommen. Drei Tage später beendeten Spezialkräfte die Geiselnahme, dabei kamen aber zahlreiche Menschen ums Leben. Heute gedachte man in Russland dieses Ereignisses. Mehr dazu von Christina Nagel.
»334 Namen sind es, die verlesen werden, auf dem Weg von der Schule Nummer 1 zur Stadt der Engel. Jenem Ort, an dem fast alle Opfer des Geiseldramas von Beslan beigesetzt wurden, weil der Platz auf dem örtlichen Friedhof nicht ausreichte. Rote Granitsteine, geschmückt mit Fotos, lächelnde Kinder, ernst blickende Eltern und Lehrer, kleine Engelsfiguren, Blumen, Kerzen und immer wieder Karaffen und Flaschen mit frischem Wasser.« Denn die über 1100 Geiseln hatten in den drei Tagen ihrer Gefangenschaft weder zu essen noch zu trinken bekommen. Sie wurden Zeugen von Hinrichtungen, rund um sie herum waren Sprengsätze angebracht. Die Terroristen, die die Schule am 1. September, dem traditionell ersten Schultag nach den großen Ferien, gestürmt hatten, kannten keine Gnade. Sie wollten den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien erzwingen und Putins Rücktritt. Russland, so formulierte es damals Verteidigungsminister Sergei Iwanow im russischen Fernsehen, sei der Krieg erklärt worden. Ein Krieg in einer anderen Form, wo der Gegner unsichtbar ist, wo es keine Frontlinie gibt, aber die Gefahr real ist. Es ist sehr schwer, dagegen zu kämpfen, aber wir werden es tun, mit allem, was dem Staat an Mitteln und Ressourcen zur Verfügung steht. Dass der Staat sich für den Einsatz schwerer Waffen und gegen Verhandlungen entschied, verbittert die Angehörigen. Bis heute treibt sie die Frage um, ob das Blutbad nicht hätte verhindert werden können. Wir glaubten, wir dachten, alle würden ihr Bestes tun, um die Kinder zu retten. Für einen normalen Menschen ist es doch unmöglich zu verstehen, dass ganz oben die Entscheidung getroffen wird, Kinder zu opfern. Für was, fragt sich die Vorsitzende der Stimme von Beslan, Ella Kesaeva, die selbst drei Familienangehörige verlor, mussten sie sterben. In die Trauer mischt sich längst Wut über das Vorgehen der Behörden, die es, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, versäumt hätten, das Leben der Geiseln zu schützen. Über die vielen Fragen, die ohne Antwort blieben, die Ungereimtheiten, wer und was das blutige Ende der Geiselnahme in Gang setzte, warum niemand konkrete Warnungen im Vorfeld ernst nahm und die fehlende Anteilnahme. Es blieb heute dem Vertreter der russischen Teilrepublik Nordossetiens beim Präsidenten Boris Tschanajew überlassen, in Moskau am Denkmal der Opfer von Beslan Blumen niederzulegen. Wir denken an alle, die in diesen schrecklichen Tagen gelitten haben. Kinder, Eltern, aber auch die Jungs, die Verteidiger, die für jeden von ihnen gekämpft haben. Sie bleiben für immer in unseren Gedanken. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, weiter an sie zu denken, damit so etwas nie wieder passiert. Der Kreml zog damals seine ganz eigenen Konsequenzen. Er erhöhte den Druck auf frei berichtende Medien und verstärkte die Kontrolle über die Regionen.
Sie zählt zu den letzten Überlebenden des Holocaust, Anita Lasker-Wallfisch. Zusammen mit ihrer Schwester hat sie das Vernichtungslager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt. Seit Anfang der 90er Jahre spricht sie darüber auch mit Schülern und Jugendlichen in Deutschland über die Gräuel der Nazizeit und über die Folgen von Antisemitismus. Dafür erhielt sie heute den Deutschen Nationalpreis. Isabel Reifenrath.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt die Laudatio auf Lasker-Wallfisch. Steinmeier dankte Lasker-Wallfisch für ihr Bemühen um Verständigung, ihr Eintreten gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung und für Toleranz. In ihrer Dankesrede fragte Anita Lasker-Wallfisch sich selbst, womit sie den Deutschen Nationalpreis verdient habe. Die Antwort lieferte sie schnell. Die 94-Jährige erzählte, warum sie ihren Eid, nie wieder deutschen Boden zu betreten, gebrochen hat. um ihren sinnlosen Hass gegen alles Deutsche zu überwinden. Sie warnte, Judenhass sei wieder legitim und der neue Antisemitismus nichts anderes als der alte. Anita Lasker-Wallfisch war in den Vernichtungslagern Auschwitz und Bergen-Belsen inhaftiert. Ihre Eltern wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Sie konnte als Cellistin des Häftlingsorchesters überleben und nach London auswandern. Seit Anfang der 90er berichtet Lasker-Wallfisch an deutschen Schulen über ihr Schicksal. Die Deutsche Nationalstiftung zeichnete sie als starke Streiterin im Kampf gegen den Antisemitismus aus. Die Stiftung zeichnete mit ihrem Förderpreis außerdem die Düsseldorfer Initiative JUMO aus. Jüdische und muslimische Studierende klären hier gemeinsam über Antisemitismus und den Holocaust auf.
Mit dem Bericht von Isabel Reifenrath gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich nenne Ihnen noch die Themen der Kommentare ab 19.05 Uhr, nämlich zur Linken und zur AfD, zur Union und den Klimaschutz und Anita Lasker-Wallfisch erhält den Deutschen Nationalpreis. Am Mikrofon war an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.